So, hallo, ich bin heute hier im wunderschönen Oberschwaben bei der Marianne und wir sprechen heute über Impfungen bei respiratorischen Erkrankungen. Dann spannen wir den Bogen zur Corona-Impfung und reden dann später noch über die politische Dimension von Corona und Impfungen. Hallo Marianne.
Hallo Thorsten.
Ja, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Beziehungsweise ich habe mich ja quasi selber eingeladen. Ja. jedenfalls freue ich mich sehr, dass du bereit bist zu einem Interview. Stell dich doch mal vor, wer bist du und was hast du beruflich gemacht und was machst du jetzt?
Also mein Name ist Dr. Marianne Müller. Den Doktor habe ich in der Medizin erworben. Ich bin Mutter erst gewesen, habe dann Medizin studiert, bin in den Beruf gegangen, sowohl in Kliniken wie auch in der eigenen Praxis und bin vor 10 Jahren durch einen schweren Unfall aus meiner Praxis rausgekommen. Das heißt, ich konnte den Beruf nicht mehr ausüben und bin seither im Ruhestand und habe mich aber jetzt nochmal in neue Aktionen begeben, eben in politische Amtswürden. Und ich habe Kinder, ich habe 2 Kinder, ich habe 3 Enkelkinder, davon studieren 2 bereits. Ich bin 62 Jahre alt und habe mich jetzt eben aufgemacht, nochmal aufgrund eben auch meiner Kenntnisse in die Politik zu gehen.
Du warst Hausärztin auch?
Ich war
Hattest du
in
eine eigene?
eigener Praxis Hausärztin und davor im medizinischen Werdegang in Kliniken in verschiedenen Fachbereichen.
Ja. Und als Hausärztin hast du auch selber Menschen geimpft?
Also ich habe in meiner Karriere, ganz am Anfang meiner medizinischen Karriere, noch geimpft. Meine Kinder sind geimpft, meine Enkelkinder sind nicht geimpft.
Ja.
Das heißt, man kann da eine gewisse Weiterentwicklung sehen.
Ja, also irgendwann kam dann der Tag, an dem du vielleicht gemerkt hast, dass irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas nicht ganz zusammenpasst. Und ja, wann war das und wie fielen dir dann so Ungereimtheiten auf bezüglich Impfung und ja, vielleicht kannst du uns erzählen, wie so die Entwicklung dahin vonstatten ging.
Ja, ich war ja als Ärztin auch homöopathisch tätig. Also diese Diskussion, ja, sind Impfungen nun gut oder richtig, die gab es schon, die haben mich aber nicht besonders berührt in der ersten Phase, weil man im Studium und im Leben lernt, also Impfung, das ist es. Das ist eine heilige Kuh der Medizin, der sehr viel Wirkweise zugeschrieben wird, egal ob zu Recht oder nicht, das kann man sehen, wie man will. Für mich war das eigentlich ein Teil der Medizin, der dazugehörte. Und dann waren das so die 90er Jahre. Irgendwann saß ich an meinem Frühstückstisch und hatte die Zeitung vor mir. Und da stand 20.000 Grippetote jedes Jahr in Deutschland. Und ich saß so und guckte mir das an. Dachte, 20.000. Das sind 200.000 in 10 Jahren, also eine Großstadt ausgerottet, im Laufe meines Lebens 1 Million Menschen und ich kenne keinen, ich habe nie einen Toten im Falle der Grippe diagnostiziert gesehen, weder in meinem klinisch-beruflichen Leben noch in meinem Praxisdasein. Dann habe ich überlegt, ich kenne auch überhaupt niemanden, der einen kennt. Und bei 20.000 Toten im Jahr, zur damaligen Zeit war das eine meldepflichtige Erkrankung im Todesfall, dann müsste einem doch mal irgendwann einer begegnet sein. Wenn ich andere Erkrankungen sehe, wo 20.000 Menschen sterben pro Jahr, also mal ein Vergleich, Selbstmorde gibt es 20.000 ungefähr pro Jahr. Da kennen wir jeder welche.
Ja.
Also das heißt, eine Erkrankung mit 20.000 Toten im Jahr, begegnet einem. Nun, als Arzt müsste mir die begegnen.
Also damals war das noch meldepflichtig.
Das heißt, meldepflichtige Erkrankung im Todesfall.
Also damals hat man schon dann PCR-Tests machen müssen?
Das gab es noch gar nicht.
Ach, das gab es noch gar nicht.
Also wurde man hat Blutuntersuchungen gemacht. Man kann also eine richtige Untersuchung. Das heißt, man hat Influenza. Das handelt sich ja nur um Influenza. Wir sprechen nicht über grippale oder winterliche Infekte, sondern wir sprechen bei Grippe über Influenza. Die konnte man damals und vernünftigerweise auch heute über Blutuntersuchung feststellen. Und das heißt aber, der Mensch, der das hat, ist wirklich krank. Also das heißt, in seinem Blut finden sich diese Viren und Krankheitsprodukte. Und ich hatte nie einen gesehen. Ich habe nie einen Todesfall melden müssen. Und an dem Tag hatte ich morgens etwas Zeit und habe im Gesundheitsamt in Biberach angerufen und nachgefragt, wie viele Tote denn da nun gemeldet seien. Und da war keiner gemeldet. Dann hat man mich weiter verwiesen an das Gesundheitsamt in Baden-Württemberg. Und da war einer gemeldet. Einer. One. Einer. Und dann habe ich damals gesagt, na sagen Sie mal, das kann doch aber nicht sein. Heute kam in meiner Zeitung 20.000 Grippetote jeden Tag, das kann doch nicht sein, dass in den anderen Bundesländern 19.999 gemeldet sind und bei uns nur einer, das kann doch nicht sein. Wer gibt denn diese Meldungen raus? Und da wurde ich dann verwiesen ans RKI. Und als ich mich dort gemeldet hatte an diese Arbeitsgruppe Influenza A, die gibt es dort oder gab es zum damaligen Zeitpunkt dort, und ich habe da weitergefragt und es waren also in ganz Deutschland damals 19 Fälle gemeldet. Ja. Aber 20.000 Grippetote jedes Jahr. Und dann habe ich mich da so durchgefragt und dann hat man mir erklärt, ja, die kommen dadurch zustande, dass man alles, was an Krankschreibungen in der Wintersaison über das normale Maß hinausgeht, als Grippe nimmt. Habe ich schon gesagt, na Leute, aber das geht doch nicht. Das sind ja alle winterlichen Erkältungen und auch andere Sachen treten im Winter vermehrt auf. Also wenige Leute rutschen im Sommer auf Eis aus. Also auch diese ganzen Verletzungen und alles, Skiunfälle, das spiegelt sich ja alles in diesen Krankschreibungen im Winter wieder. Wie trennt ihr denn das? Nein, also sie nehmen alle diesen ganzen Gipfel, nehmen sie und das sei Influenza. Ich gesagt, also wenn da die Pest ausbricht, dann ist das bei Ihnen Influenza oder was? Ja, im Prinzip schon. Und daraus errechnen wir dann diese Toten. Dann sage ich, ja, aber warum errechnen Sie die überhaupt? Wir haben 19 gemeldete Fälle, was müssen Sie rechnen? Ja, die Meldemoral der Ärzte sei schlecht. Ich gesagt, na gut, nehmen wir an, es ist das Doppelte. Dann sind es 40. Und Sie sagen 20.000. Wie kommen Sie dazu? Ja, man übersetzt sichere Zahlen, die man aus epidemischen Gebieten genommen hat, wie zum Beispiel Südindien, wo es mal eine Epidemie gab. Und da hat man gesehen, wie viele Menschen hier wirklich an Influenza sterben. Und diese Zahl nimmt man, dieses Verhältnis nimmt man und wendet es auf unsere Bevölkerung an. Und dann kommen da so 10.000 bis 20.000 raus. Ich meine, wenn mal 10.000 bis 20.000 ist aber auch eine Schwankungsbreite. Naja, so wird bei uns oder wurde damals Influenza errechnet, obwohl es eine gemeldete Zahl an Todesfällen gab.
Warum hat man das dann quasi, warum war das meldepflichtig, wenn es doch dann am Ende doch ganz anders berechnet wurde?
Na, das wurde dann auch 2 Jahre später abgeschafft. Das störte auch wirklich. Weil wenn man 20.000 Fälle melden will, und da gibt es immer diese unangenehme Zahl mit den 19, das ist sehr unangenehm, das hat man abgeschafft dann.
Ja.
Das heißt, jetzt werden nur noch die errechneten Zahlen genommen. Tatsache war, zu der damaligen Zeit wurde die Grippeimpfung immer mehr forciert und beworben, sowohl bei Ärzten wie auch in der Bevölkerung. Mit solchen Zahlen wie 20.000 Tote, na, das ist schon irgendwie 20.000, wow, da neigt man schon mal sich zu überlegen, ob man impfen möchte. Ja. Bei 19 zucken wir ja nicht mal. Aber es gibt diese Impfung und sie war empfohlen damals noch ab 60 Jahre. Inzwischen ist sie heute vom Kleinstkind an empfohlen. Und man muss sich einfach klar machen, für ein Unternehmen, das so etwas verkauft und bewirbt.
Also das war quasi parallel zur Einführung der Grippeimpfung, der Influenza-Impfung.
Die gab es schon ein bisschen vorher,
ja. Die gab es schon ein bisschen vorher, aber das wurde dann trotzdem so, also dir fiel auf, dass auf einmal diese Meldepflicht wegfiel und das dann so ermittelt wurde. Und du hast dann den Rückschluss dazu gezogen, dass das eventuell damit zusammenhängen könnte, dass man da die Impfung verkaufen will.
Eine Tatsache ist, die Impfung wurde stark beworben. Also ich meine, als Arzt merkt man das ja. Mhm. Die wurde immer stärker beworben und diese Altersgrenze wurde ständig weiter nach unten verschoben. Mhm. Man muss sich ja überlegen, was das heißt, wenn ich also ab 60 empfehle, habe ich so und so viele Millionen Bürger. Mhm. Wenn ich ab 40 empfehle, habe ich dann schon mehr als das Doppelte. Das ist ein verdoppelter Absatz. Und wenn ich das nochmal zweimal mache, dann ist es vervierfacht. Das ist eine einfache Rechnung. Und dass die Grippe so beworben wurde als unglaublich wichtiger Schutz für eine grauenvolle Erkrankung, natürlich ging das zusammen mit dieser ständigen Erhöhung dieser angeblichen Todeszahlen. Das ist etwas, was ich als Arzt nicht nachvollziehen konnte.
Ja, und denkst du, dass das dann auch der Einfluss von der Pharmaindustrie auf RKI zum Beispiel war? Also, ne, auf diese Arbeitsgruppe, Influenza?
Ja, natürlich. Ja? Also, das sind ja auch Verstrickungen und Verwebungen der Ämter, die werden auch gar nicht weiter beschönigt oder verdeckt, das darf man sein. Man darf in Vorständen sitzen, in Aufsichtsräten von den entsprechenden Firmen. Mhm. Das RKI ist ja nicht eine politische Institution, wo jetzt eine Ämterhäufung problematisch wäre. Natürlich ist sie problematisch, aber sie ist nicht verboten oder irgendetwas. Insofern darf man das alles fröhlich machen. Und diese Verstrickungen sind da. Und auch da wird wirklich Werbung gemacht. Das RKI ist eine Institution, in der man sich fast ausschließlich mit Impfungen befasst. Und wenn man sieht, wie alleine in jetzt meinem Leben die Menge der Impfungen und die Häufigkeiten zugenommen haben, dann ist das ein irres Geschäft.
Mhm. Aber das RKI untersteht ja dem Gesundheitsministerium, ne? Und ja. Holt sich quasi das Gesundheitsministerium und dann auch das RKI die Expertise bei der Pharmaindustrie. Und das Endergebnis wäre dann quasi die Werbung für die Pharmaindustrie übers RKI und über das Gesundheitsministerium.
Also ist alles miteinander verschmolzen. Man kann das gar nicht wirklich trennen. Mhm. Also diese Trennung jetzt von wegen einer Industrie, von dem RKI, von dem Ministerium, das sind Interessensverwebungen. Das ist im Grunde ein durchgängiges Prinzip. Mhm. Und ja, Impfungen werden beworben, so wie andere Nahrungsmittel oder etwas. Das ist nicht etwas, was heutzutage so läuft, dass dein Arzt dir sagt, mach dies oder ich empfehle dir das, sondern das wird von außen beworben. Das wird bei dem Arzt beworben und es wird beim Patienten beworben. Ja. Das heißt, da ist eine dritte Macht irgendwann entstanden, die für Werbung zuständig ist. Und da dem kein Einhalt geboten wird, ist es inzwischen eine sehr starke Macht.
Ja. Wobei es ja das Heilmittelwerbegesetz wohl auch gibt. Ne? Da habe ich kürzlich mit einer Pharmareferentin drüber gesprochen in einem Interview. Ja? Eigentlich ist es gar nicht erlaubt, für Impfungen zu werben, so wie das gerade im Moment passiert. Aber da kommen wir vielleicht später dazu.
Aber Tatsache ist, Fakt ist, es wird gemacht.
Ja, ja,
das ist klar. Und wenn ich zu einer Erkrankung jemanden fragen will, zum Thema Impfung, wer wird denn gefragt? Es werden Ärzte gefragt, die hauptsächlich ihr Geld mit Impfung verdienen. Kinderärzte verdienen inzwischen einen Großteil ihres Geldes mit Impfungen. Denn wenn ich mir angucke, welch eine Dimension Impfungen bis zum Schulalter alleine haben, dann ist es ein gemähtes Wieschen.
Ja.
Und wenn ich so jemanden frage, der davon lebt und der damit arbeitet, seien es jetzt Leute im RKI, sei es ein Arzt, der sehr viel impft, das sind die sogenannten Fachleute, die leben aber alle eigentlich von Impfung. Mhm. Dann ist es, als ob ich an Coca-Cola frage, was ich trinken soll.
Ja.
Wir raten, was wir für einen Ratschlag bekommen.
Ja. Ja, das ist ein Problem, das, definitiv. Also aus der Perspektive sieht man das ja normalerweise gar nicht, weil man ist ja Patient und man denkt, man geht zum Arzt und der Arzt meint nur das Beste mit dir. Ja, also das ist ja so, da, so kritisch hinterfragen tut man das ja normalerweise gar nicht. Aber es gibt ja viele Impfungen, ja, und wenn du jetzt gerade sagst, Kinderimpfung, viele Kinder werden ja dann, oder die meisten werden dann gegen Mumps oder Röteln oder Masern geimpft. Aber wir wollen bei der Influenza-Impfung bleiben, weil die kommt ja quasi der Corona-Impfung am nächsten, beziehungsweise die Krankheit kommt, ja. Influenza kommt Corona halt am nächsten. Die Frage, die sich mir stellt, ist, aus deiner Sicht, hält denn diese Influenza-Impfung schon das, was sie verspricht? Oder das, was man sich von ihr verspricht?
Also ich denke, man muss doch kurz den Unterschied erklären zwischen einer Masernimpfung und einer Influenza-Impfung.
Ja.
Also der Ruf der Impfungen und was eine Impfung eigentlich sein soll, der ist entstanden bei Erkrankungen, die eine langfristige Immunität hinterlassen. Wenn wir von sowas wie Masern sprechen, dann ist das eine Erkrankung, die ereilt uns einmal im Leben. Wir entwickeln eine Immunität anschließend, die lebenslänglich hält. Mhm. Und mit einer Impfung macht man wirklich eine Immunität, die zwar oft nicht ganz lebenslänglich hält, aber doch ähnlich lange. Und vor allem macht sie das, was die Impfung zur Impfung macht. Sie verhindert die weitere Infektion, die nochmalige Infektion des gleichen Patienten und die Weitergabe an andere Menschen. Und das ist das, was eine Impfung leisten muss, wenn sie den Namen Impfung haben will.
Ist das quasi die offizielle Definition?
Das ist der Sinn einer Impfung.
Hm.
Das heißt, hier endet an einem Menschen diese Erkrankung. Wir haben das in der natürlichen Form mit unserer natürlichen Immunität, also wer Masern gehabt hatte, hat sie nicht mehr bekommen und nicht mehr weitergegeben.
Ja.
Das heißt, nur die Kinder unter sich, die das alle noch nicht hatten, die kriegten das irgendwann so in Schüben. Aber die restliche Lebenszeit war man clean, wir hatten unsere Immunität. Und genau das muss auch eigentlich eine Impfung leisten. Und das ist der Wunsch, dass man solche Infektionsweitergaben bremst an der Person, die geimpft ist. Nun ist die Frage genau, leistet das eine Impfung bei einer Infektionserkrankung, die ja nur eine kurzfristige Immunität hinterlässt? Auch bei Grippe, auch im natürlichen Infektionsfall, genau wie bei Corona, habe ich keine langanhaltende Immunität. In beiden Fällen nicht. Weil unser Körper weiß, dass wir hier mit schnell und häufig mutierenden Viren umgehen und es sich für uns überhaupt nicht lohnt, eine anhaltende Immunität für etwas aufzubauen, was nach einem halben Jahr nicht mehr da ist.
Und was dich in aller Regel nicht umbringt.
Das ist aber nicht das Hauptproblem. Unser Körper weiß einfach, diese Erkrankung gibt es ein halbes Jahr und dann gibt es die nicht mehr.
Mhm.
Es gibt natürlich die Familie dieser Erkrankung. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt eine Sippe und da gibt es einzelne Mitglieder.
Ja.
Was ich mir merke, ist die Sippe. Und ich kann dann auf diese Mitglieder, die ich nicht leiden kann, reagieren. Aber die einzelne Person dieser Sippe spielt keine besondere Rolle mehr. Das heißt, die ist einmal vergeben, die geht dann wieder und dann brauche ich mich um die auch nicht mehr zu kümmern. Das ist die Immunität, Und unsere körperliche Reaktion bei einer schnell mutierenden saisonalen Infektionskrankheit im viralen Bereich.
Also würdest du sagen, dass quasi eine Influenza-Impfung eigentlich dem Prinzip der klassischen Impfung widerspricht? Ist gar nicht, also, oder widerspricht, spricht vielleicht falsches Wort, aber dass sie dem nicht ganz nahe kommt, zu, was man so kennt unter einer landläufigen Impfung, sondern man impft im Grunde immer der Zeit hinterher?
Man kann gar nicht für die nächste Infektion wirklich impfen, weil man das Virus noch nicht kennt. Man impft immer, also man kann ja nur einen Impfstoff, also einen abgeschwächten Impfstoff, diese Erkrankung, erzeugen für etwas, was schon da ist. Ja. Das heißt, es ist immer aus einer vergangenen Saison, soll aber dienen für eine neue Saison, wo man das überhaupt nicht kennt. Das gleiche Problem haben wir
aber,
ja jetzt
aber
auch.
Aber ist nicht so, dass die Influenza-Viren, die ähneln sich, ja? Und wenn
nein.
ich jetzt, nein.
Die mutieren genauso lustig durch. Mhm. Es gibt dann Stämme, die immer wieder mal auftauchen in Ähnlichkeit, aber es sind niemals wieder die gleichen Viren. Die sind nach einer Saison durch.
Ja,
oft
es
auch
heißt,
schon innerhalb der Saison mehrere.
Naja, es heißt ja immer, oder es heißt von offizieller Seite, glaube ich, dass so eine Influenza-Impfung wirkt zwischen 20% und 60%.
Das ist Roulette.
Roulette.
Also wir machen irgendeine Impfung gegen irgendein Influenza-Virus, das schon mal da war. In der Hoffnung, vielleicht ähnelt das diesjährige diesem Virus.
Ja.
Es gibt Berichte, dass es heißt, alle 3 Jahre würde es mal klappen. Andere sagen, alle 5 Jahre klappt das mal. Das heißt aber, ich mache das 2 bis 4 Jahre lang ohne Effekt.
Mhm.
Und genau das passiert ja auch. Wir haben jedes Jahr Influenza in genau dem gleichen Maße. Also seit ich Arzt bin, sehe ich da keinen Unterschied, ob die Leute geimpft sind. Es wird ja immer mehr geimpft. Ich sehe überhaupt keinen Unterschied in den Erkrankungen. Ich habe immer noch keine Toten zu melden gehabt in all den Jahren, in denen ich gearbeitet habe. Es gibt immer mal einen Kranken. So schrecklich ansteckend scheint diese Erkrankung auch nicht zu sein, denn ich hatte eben Familienmitglieder, da hatte das einer und die ganze restliche Sippe hatte es nicht oder zumindest war sie nicht krank. Und das ist ja auch genau das, was wir jetzt bei Corona sehen.
Ja, naja, also kurz noch zur Influenza. Ich höre dann immer von Menschen, die dann geimpft wurden gegen Influenza, die sagen dann immer, ich habe dann Influenza gehabt. Aber Gott sei Dank war ich geimpft und deswegen war es nicht so schlimm. Ja?
Ja, gut.
Das kann man ja aber doch, man
ganz,
kann das...
Ganz schwer zu sagen.
Ja, das ist
denn
ja das Problem.
Man kann ja nicht den gleichen Menschen einmal geimpft und einmal ungeimpft rumlaufen lassen. Das ist in der Medizin immer ein Problem. Das heißt, wir machen Statistiken und gucken, bringt diese Impfung wirklich etwas im großen statistischen Ausmaß. Und Statistiken sind eine schwierige Angelegenheit.
Kommt ja darauf an, wer es macht.
Ich
macht denn die Statistik zur Influenza-Impfung die Pharmaindustrie selbst,
ja.
Diese Statistik?
Ja.
Die Studien.
Und dann nickt die ständige Impfkommission die Impfung ab zum Beispiel. Also sie genehmigt eine Impfung im Sinne von, sie empfiehlt sie. Und das heißt in Deutschland, wenn die ständige Impfkommission eine Impfung empfohlen hat, dann geht der Pharmakonzern straffrei bei Nebenwirkungen und Problemen, also bei Impfschäden, raus. Das wird dann vom Staat getragen.
Wenn das die STIKO empfiehlt?
Ja.
Wow, okay.
Das ist der Traum des Pharmakonzerns, praktisch einen Freifahrtschein für die Impfnebenwirkungen oder Impfschäden zu bekommen. Und das kriegt man in Deutschland ganz gut. Wir sind ein Mekka für Impfung, weil diese Empfehlungen gegeben werden und diese Konzerne dann ohne irgendein Schadensrisiko bei uns agieren können.
Ja.
Wir sehen das ja auch jetzt bei der Corona-Impfung. Was war denn am allerwichtigsten? Einen völlig ungeprüften Stoff auf den Markt zu bringen. Mit der Rückendeckung bei Schäden stehen die einzelnen Staaten gerade dafür und nicht der Pharmakonzern.
Ja, ja, also ich kann es nicht oft genug sagen, aber soweit ich mich erinnere, beziehungsweise, was heißt soweit ich mich erinnere, es war ja so, die Pandemie trat auf, sie wurde uns verkündet über die Medien, uns wurde verkündet, dass wir jetzt in der neuen Normalität leben und dass uns die Impfung aus der Pandemie wieder herausführen wird. So, jetzt haben wir ja gerade schon über die Influenza-Impfung gesprochen und Influenza ist ja eine ähnliche Erkrankung wie Corona und da haben wir jetzt gerade quasi gehört, dass wir ja im Grunde gar nicht gegen das impfen, was gerade auf dem Markt ist an Viren. Ja. So, und jetzt rettet uns die Corona-Impfung, verkündet uns die Politik. Vielleicht wollen wir erst noch einen kurzen Schritt zurücktreten. Ist denn die Corona-Impfung eine Impfung, wie wir sie bisher kannten?
Also ich glaube, wir müssen noch einen kleinen Schritt zurück machen. Es gibt ein Zwischenglied bis zur Corona-Impfung, das war die Schweinegrippe.
Ja.
Da gab es schon mal, auch im Zuge einer winterlichen Infektionserkrankung, einen fast identischen Versuch des Szenariums zur damaligen Zeit. 2009 wurde von der WHO der Begriff Pandemie geändert. Ursprünglich war dieser Begriff reserviert für schwerste Erkrankungen, die über eine ganze Welt hinweg fegen und die Bevölkerung wirklich auffallend dezimieren. Also eine schwere, tödliche Erkrankung. Man hat den Begriff dahin geändert, dass es nur noch eine Infektionserkrankung sein muss, die global auftritt. Die Schwere spielt keinerlei Rolle mehr. Also Fußpilz kann man auch zur Pandemie machen. Das heißt, ein Keim, ein Virus, ein Bakterium, das weltweit auftritt, erfüllt bereits das Kriterium Pandemie jetzt. Die Schwere der Erkrankung spielt keine Rolle mehr.
Ja.
Das war bei der Schweinegrippe eben auch schon so und im Grunde lief das fast identische Szenarium ab. Man versuchte auch damals Masken zu etablieren, Abstriche, Zeug, Theater. Und auch da ging es bereits um die Impfung als Rettung, die einzig mögliche Rettung, die Impfung. Heute Pandemie, morgen Impfung und das ist die Rettung. Damals wurden Booster zum ersten Mal diesen Impfungen beigemischt. Und das war ein Stoff, der auch noch keinerlei Zulassung hatte zur damaligen Zeit. Und heute haben wir in den Impfungen Booster, die haben damals die Lizenzen bekommen für die grauenvolle Schweinegrippe. Aber was einen Unterschied machte, war, die Medien machten nicht mit. Die Medien waren damals bereit, über die Risiken dieser Booster in den Impfungen zu berichten.
Booster heißt in dem Fall Adjuvanz?
Ja, das ist ein Adjuvanz, das die Impfwirkung verstärken soll. Die Diskussionen wurden öffentlich geführt über schwere Impfnebenwirkungen, über die Anteile, die in einer Impfung drin sind. Es ist ja keineswegs nur ein Impfstoff drin, sondern es sind ganz viele andere Begleitstoffe in einer Impfung drin, die ja auch Nebenwirkungen machen, die mir auch injiziert werden. Das heißt, ich kriege die nie wieder raus. All das wurde damals diskutiert. Die Leute guckten sich um, merkten, Mensch, guck mal, der hat Schweinegrippe gehabt, nichts ist passiert. Es war Krieg und keiner ging hin. In Deutschland fasste nichts Fuß. Von den Politikern war bereits das Serum gekauft mit Millionen.
Ja.
Die haben wir auch alle bezahlt. Das Zeug wurde vernichtet.
Ja, es wurden doch die Staatsbediensteten wurden doch geimpft und die. Und
aber
die
im Großen und Ganzen wurde es vernichtet. Wir haben einen Obolus bezahlt an die Pharmaindustrie ohne Nutzen, ohne Wirkung, ohne nichts. Auch damals von Politikern initiiert und keineswegs von Ärzten und medizinischen Institutionen. Das ging glatt an uns vorbei. Das Einzige, was wir damals machen mussten, ist an die Pharmaindustrie ein paar hundert Millionen zahlen. Das war ja noch glimpflich. Aber der ganze andere Rattenschwanz blieb uns erspart. Dieses Maskentheater, dieses ganze Szenario war damals auch geplant. Das ist also so ein Zwischenglied zwischen dem, zwischen der Grippeimpfung, der normalen, diesem damaligen Versuch, eine Pandemie zu etablieren und dem, was heute passiert ist. Denn diesmal wurde sie etabliert. Und auch hier ging es wieder um einen Impfstoff, noch niemals geprüft, ohne Zulassung, eine Technologie, die niemals die Zulassung bekommen hätte ohne dieses Szenario.
Damals bei der Schweinegrippe auch.
Ja.
Was war da?
Damals, die Booster haben keine Zulassung bekommen. Mhm. Man konnte sie nicht etablieren.
Ah, okay. Weil man damals schon auch von den Nebenwirkungen.
Es war wusste, einfach ja? ein nicht ausreichend erprobtes ein Zusatz. Man empfand ihn als überflüssig, da die Impfungen ja auch so existierten und funktionierten. Mhm. Also empfand man einen Booster nicht als eine notwendige. Als eine Notwendigkeit und hat keine Zulassung gegeben. Und erst jetzt, wo wir viel mehr Impfstoff brauchten, die Booster dienten ja dazu, aus wenig viel zu machen, jetzt müssen wir das machen. Und dann ist es auch ganz egal, ob die geprüft sind oder nicht. Wir brauchen sie und dann werden wir alle gerettet.
Weil das diese Erkrankung so schlimm ist und weil sie so häufig
auftritt. Eine Pandemie. Und genau das lief damals ab. Und es funktionierte nicht. Es scheiterte an der Klugheit und an der Standfestigkeit der Leute. Auch die Ärzte machten nicht mit. Und diesmal wurde das Ding anders eingefädelt. Mit einem medialen Aufgebot, mit einer Flutwelle an medialem Einsatz weltweit, der unübertroffen ist. Also ich meine, so eine Aktion propagandistisch gab es noch nie weltweit. Ja. Dadurch, dass das im Grunde eine nicht politische Propaganda war, primär, konnte man das machen, wenn man irgendein politisches Ziel in dieser Form versucht hätte, unter die Menschen zu bringen, wäre das nicht gegangen. Ja. Aber das war ja das hehre Ziel, die Menschheit zu retten. Wir erinnern uns, der erste Tag wurde gerufen Pandemie, am zweiten Tag wurde ausgerufen, nur die Impfung kann uns retten. Es wurde nicht gesprochen über Therapien, darüber wird übrigens überhaupt nicht mehr gesprochen. Es wurde nicht darüber gesprochen, wo trat die Krankheit auf. Am Anfang redete man darüber, dass es erstaunlicherweise nur in Gebieten stattfand, wo eine maximale Luftverschmutzung war. Man sprach darüber, als der erste Lockdown kam, wie die Umwelt sich veränderte, was die damit zu tun hatte. Darüber sprechen wir nicht mehr. Das ist verschwunden aus der Diskussion. Therapien, Medikamente, warum bin ich anfällig für eine Infektionskrankheit? All das ist keine Diskussion mehr. Es geht nur noch um Impfung. Ausschließlich. Wir diskutieren nichts anderes mehr.
Ja, von Anfang an.
Ja, aber inzwischen mit einer Ausschließlichkeit, die es am Anfang noch gar nicht gab.
Ja.
Und ich meine, man muss mal überlegen, welchen Wahnsinn wir da schon hinter uns haben. Alleine diese diese Intubationstherapie, diese völlig irre, die da propagiert wurde, aus den Augen verloren. Wir haben für Millionen und Milliarden weltweit diese Atemgeräte bestellt. Was sind aus denen geworden? Benutzen wir die jetzt zum Tauchen? Gehen wir schnorcheln? Das sind alles Sachen, die werden dann so beiseite gelassen, als wären das unbedeutend. Umweltverschmutzung ist kein Thema mehr im Zusammenhang mit dieser Pandemie. Ja. Wir erinnern uns, wie in der Po-Ebene die Leute zum ersten Mal den Himmel sahen. Wir erinnern uns, wie man plötzlich in den, weil die Industrie stillstand, saubere Gewässer hatte und all diese. Darüber sprechen wir nicht mehr. Das machen wir weiter wie vorher. Die Po-Ebene ist wieder im Smog verschwunden. Die Atemwegserkrankungen in diesen Gegenden wie Bergamo sind nach wie vor, ohne dass dieses Virus eine Rolle spielt, zahlreicher als in jedem anderen Gebiet Europas.
Ja.
Das erwähnen wir nicht mehr.
Ich erinnere mich da noch an die ersten Ausführungen von Bhakti, von Professor Bhakti, dass er das thematisiert hat, dass da in der Gegend halt Luftverschmutzung sehr hoch sei. Und ich habe dann einen Faktencheck gelesen, wo das dann als, ja, als Unsinn dargestellt wurde, als medizinischer Unsinn, dass das ja überhaupt nicht stimmt. Und dann wiederum 3 Monate später stand dann im Spiegel, glaube ich, dass ein Großteil der Toten deshalb zustande kam wegen der Luftverschmutzung, weil da, also, ne, da, das ist auch so, man weiß ja bald gar nicht mehr, was man glauben soll, ja.
Aber das sind ja Dinge, die man einfach auch schon vorher in der Erfahrung hatte. Also diese Gebiete, die da speziell, also zum Beispiel gerade Mailand, Bergamo, die ja nun als uns immer rausgezogen werden, die waren schon vorher und sind auch heute noch Gebiete mit extrem viel lungenerkrankten Menschen, einfach wegen der Luftverschmutzung. Und natürlich hat ein lungenerkrankter, vorerkrankter Mensch für jede Infektionskrankheit eine andere Immunlage als ein gesunder Mensch. Das ist einfach klar. Und das spielt eine Rolle im Krankheitsgeschehen. Natürlich, ich meine, das ist, das, dafür brauche ich nicht einen Spiegel. Das weiß jeder Trottel, sagen wir es mal ganz hart.
Ja, Binsenweisheit.
Ja.